So, herzlich willkommen zur Infoveranstaltung für den Wahlpflichtbereich. Ihr seid momentan alle auf Mute gestellt, solltet jetzt aber hoffentlich entsprechend die Folien sehen, sodass ihr eine Chance habt, dem Vortrag sinnvoll zu folgen. Ich werde erstmal eine Weile reden. Wenn ihr Fragen habt, klickt ihr bei euch in der Teilnehmerliste oder Participants bitte einfach auf Hand heben und ich hoffe, sehe das dann hoffentlich relativ schnell und kann euch dann unmuten, sodass ihr auch was sagen könnt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr euer Mikro auch selber angeschaltet habt, sonst könnt ihr trotzdem nichts sagen. Also eigentlich war die Veranstaltung für Montag, den 6. geplant, aber aufgrund der Corona-Pandemie, war das ja effektiv so nicht umsetzbar. Sodass ich es jetzt entsprechend bereits heute mache und am Montag nochmal. Die gesamte Präsentation wird aufgezeichnet, inklusive Fragen. Wenn denn alles klappt, wird sie danach dann etwas später als MP4 auch bereitgestellt. Im Moodle-Kurs wird dann der Link sein. Also ganz kurz zunächst mal zum Überblick. PO 2015 bei uns im Bachelor ist bekanntlich in drei Kernbereiche unterteilt. Es gibt den Pflichtbereich mit 135 CP, wo auch das Bachelor-Praktikum und das Mentorensystem dazu zählt. Und heute eben besonders im Interesse der Wahlbereich mit 33 CP Gesamtumfang, der ist nochmal unterteilt in den Bereich A mit Fachprüfung, B Studienleistung und sozusagen C fachübergreifende Leistung. Und dann gibt es noch die Bachelor-Thesis mit Kolloquium mit 12 CP, sodass man insgesamt dann entsprechend auf 180 CP kommt. Heute geht es im Prinzip effektiv eigentlich nur um den Wahlbereich. Und da ist es wichtig, dass man erstmal ein paar die wesentlichen Regularien im Kopf hat. Also der Pflichtbereich ist im Prinzip relativ einfach. Das heißt nicht, dass die Prüfungen leicht sind, aber es ist genau festgelegt, was ihr machen müsst. Und die Idee ist, dass ihr das im Prinzip einfach so macht, in der Geschwindigkeit und Reihenfolge, die euch möglich ist. Der Studien- und Prüfungsplan gibt zwar vor, in welcher Reihenfolge man sinnvoll die Sachen machen kann, aber man kann davon natürlich abweichen, je nach persönlichem Erfolg beispielsweise oder wie viele nebenher arbeitet. Der Wahlbereich sieht anders aus, da gibt es deutlich weniger klare Vorgaben. Es gibt exakt null verbindliche Veranstaltungen und dadurch entstehen auch einige Fragen wie, was sollte ich denn eigentlich machen und wann sollte ich das angehen? Gleichzeitig gibt es aber auch durchaus ein paar Regeln, die man beachten muss, um nicht nachher auf die Nase zu fallen. Also fangen wir an mit dem Wahlbereich bei den Fachprüfungen. Die sind geteilt in sechs Schwerpunkte und zu jedem der Schwerpunkte gibt es vorher eine Pflichtveranstaltung im Pflichtbereich, die in diesen Schwerpunkt einführt. Die Schwerpunkte kann man auch dem Studien- und Prüfungsplan entnehmen, sind IT-Sicherheit. Einführungsveranstaltung dazu ist die CSS, Computersystemsicherheit. Netze und verteilte Systeme, Einführung über die CNUFS. Robotik, Computational und Computer Engineering über die CIR-Pflichtvorlesung, Softwaresysteme, formale Grundlagen via Software Engineering, Visual und Interactive Computing als Bereich hat vorher Visual Computing als Pflicht. Und dann gibt es noch den Bereich Web-Wissens- und Informationsverarbeitung, der über die IM, also Informationsmanagement, eingeführt wird. Wenn es zu schnell geht oder ihr Fragen habt, bitte melden, dann kann ich euch, wie gesagt, das Wort geben oder ihr schreibt im Chat. Wenn ihr eine Rückfrage habt, ich versuche das ebenfalls, so gut es denn möglich ist, parallel noch im Auge zu haben. Es gibt so ein paar einfache Faustformeln für den Wahlbereich, die man im Kopf haben sollte. Das erste ist, unabhängig von dem, was im Studien- und Prüfungsplan steht, könnt ihr theoretisch jederzeit zwar anfangen mit dem Wahlbereich, aber es ist sinnvoll, wenn ihr den Pflichtteil eigentlich vorher im Wesentlichen hinter euch gebracht habt. Zweitens, in aller Regel macht es keinen Sinn, einen Vertiefungsbereich im Wahlbereich anzugehen, zum Beispiel in Computersystemsicherheit, Entschuldigung, IT-Sicherheit, ohne die voraussetzende Pflichtveranstaltung überhaupt nur gehört zu haben. Also IT-Sicherheit, Vertiefungen machen, ohne die Computersystemsicherheitsvorlesung gemacht zu haben, macht normalerweise wenig Sinn. Gehört heißt dabei, wie es hier auch steht, dass ihr die Inhalte im Wesentlichen kennt und verstanden habt. Ob ihr die Prüfung abgelegt habt, ob ihr die Prüfung bestanden habt, ist zweitrangig. Es geht also um das Wissen und nicht um, ich habe den Schein und die CP. Ihr solltet nicht einfach willkürlich beliebig wählen, sondern solltet euch überlegen, was ihr wählen wollt und das zielgerichtet machen. Da sage ich in ein paar Folien entsprechend noch ein bisschen mehr dazu. Ganz wichtig, was für andere gut ist, also was ihr von höhersemestrigen Studenten gehört habt oder was eure Freunde machen, muss für euch überhaupt gar keine gute Wahl sein. Also sagt nicht bloß, weil ihr mit jemandem zum Beispiel eng befreundet seid, ich mache genau das, was der oder sie macht. Das ist in vielen Fällen ziemlich schlechter Ansatz. Und vor allen Dingen, ihr solltet die echten Regeln kennen, die jetzt hier auf den Folien ja auch alle nochmal kommen und euch nicht blind auf das verlassen, was andere erzählen oder was mal irgendwo gesagt wurde oder jemand sagt, ich meine, das ist so, ich habe mal gehört. Es wird sicherlich niemand böswillig Blödsinn erzählen, einerseits. Andererseits kennt aber nicht jeder die richtigen Regeln. Ihr könnt auch mit Studenten reden, die gar nicht den Bachelor in eurer Prüfungsordnung studieren, sondern zum Beispiel Wirtschaftsinformatik oder in der PO09 sind oder in ein paar Jahren in einer neueren PO sind. Und wenn die euch vollkommen korrekt sagen, wie man es machen muss, ist das für sie korrekt, aber für euch unter Umständen völlig falsch. Also achtet besser darauf, dass ihr euch an offizieller Seite informiert oder vergewissert, dass die Sachen wirklich stimmen. Im Pflichtbereich sozusagen, bei den Fachprüfungen, müsst ihr besonders auf die CP-Regelung achten. Im Studien- und Prüfungsplan, das allgemeine Handwerkszeug, steht, ihr müsst insgesamt 12 bis 18 CP erbringen. Also mindestens 12, maximal 18. Jede Zahl dazwischen ist prinzipiell erstmal okay. Aber pro Schwerpunkt, die 6 Schwerpunkte hatte ich ja schon genannt, werden nur maximal 9 CP gewertet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Veranstaltung mit 10 CP macht, die gibt es im Bereich Robotik, werden trotzdem nur 9 angerechnet. Wenn ihr 2 IT-Sicherheitsveranstaltungen mit jeweils 6 CP macht, werden die als 9 CP gewertet. Das heißt, die eine wird mit 6 CP voll gewertet und von der anderen gehen nur 3 ein. Die letzten 3 CP werden im Prinzip abgeschnitten und weggeworfen. Also achtet nicht einfach auf die CP-Summe. Achtet auch drauf, in jedem Bereich werden nur 9 gerechnet, egal wie viel ihr dort erbracht habt. Logischerweise, da nur 9 gewertet werden und ihr 12 bis 18 braucht, müsst ihr aus mindestens 2 Schwerpunkten automatisch Sachen machen. Also ihr könnt mit nur IT-Sicherheit oder nur Robotik, könnt ihr nicht den Wahlbereich abschließen. Es müssen mindestens 2 Schwerpunkte sein. Außerdem muss man gegebenenfalls Nebenbedingungen beachten. Das heißt, es gibt Vorlesungen, die bestimmte Voraussetzungen haben. Also eine Vertiefungsvorlesung im Bereich KI kann man eventuell nur sinnvoll belegen und verstehen, wenn man vorher eine der Grundlagenvorlesungen gehört und hoffentlich auch verstanden hat. Nicht unbedingt bestanden, aber verstanden hat. Und natürlich auch der Angebotsturnus. Ihr könnt nicht einfach nach Modulhandbuch planen, weil ihr nicht unbedingt automatisch wisst, ob die Veranstaltung im Sommer- oder im Wintersemester angeboten wird. Über die CP-Zahl in den Fachprüfungen steuert ihr im Wesentlichen, wie ihr die restlichen beiden Bereiche zu erbringen habt, weil ihr hier die große Bandbreite von 6 CP habt, die ihr mehr oder eben weniger machen könnt. Gibt es Fragen zu den Fachprüfungen? Ich sehe bisher keine Meldung. Gut, gehen wir weiter. Studienleistung. Studienleistung nicht verwechseln mit der Studienleistung zur FOP, also den Zulassungen zur Prüfung im ersten Studienjahr, sind Seminare, Praktika, Praktikum unter Lehre und Ähnliches. Hiervon müsst ihr 12 bis 15 CP erbringen und fallt bitte nicht auf die Nase, wie das schon einigen passiert ist. Es gibt dort Randbedingungen. Ihr müsst mindestens ein Seminar erbringen, könnt aber maximal nur 2 machen. Also mehr als 2 könnt ihr nicht einbringen. Ihr müsst mindestens ein Praktikum, Projektpraktikum oder Ähnliches machen. Und ihr könnt maximal ein Praktikum in der Lehre, das gibt immer 5 CP, einbringen. Also achtet drauf, mindestens ein Praktikum oder Ähnliches und mindestens ein Seminar, sonst werdet ihr garantiert den Abschluss an der Stelle nicht haben. Beim Seminar ist meine dringende Bitte, wählt ein vernünftiges Seminar. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt gute und schlechte Seminare oder Ähnliches, aber aus meiner Sicht die Mindestanforderung für ein Seminar ist, dass erwartet wird, dass ihr einen Vortrag haltet und eine Ausarbeitung schreibt, die einen vernünftigen Umfang hat. Und ihr solltet auch zu beidem vernünftiges Feedback geben. Hintergrund ist, wie auf der Folie auch steht, Training für die Bachelor-Thesis. Bei der Bachelor-Thesis müsst ihr eine ziemlich lange schriftliche Ausarbeitung schreiben. Je nach Betreuer variiert das, aber geht mal von so 40 Seiten aufwärts aus. Und ihr müsst fest vorgeschrieben einen Vortrag halten, der zudem in die Note eingeht. Und das könnt ihr in einem Seminar ideal vorher drehen und Feedback bekommen, wie man das besser machen kann, was an einem Vortragsstil gut oder schlecht war beispielsweise. Wenn ihr denn ein Seminar halt eben erwählt, was euch passendes Feedback gibt. Gegebenenfalls kann man bei der Vorbesprechung nachfragen, wie der Veranstalter das macht. Also fragt bitte nicht, ist das ein vernünftiges Seminar mit vernünftigem Feedback? Aber ihr könnt ja fragen, wie ist das mit Vortrag und Ausarbeitung? Was müssen wir da machen? Wie viel Feedback gibt es? Und dann wisst ihr ja in etwa, ob das den Anforderungen genügt. Und ihr müsst auch auf die CP-Summe achten. Ihr müsst mit Studienleistung, fachübergreifend, Fachprüfung insgesamt auf die 33 CP kommen. Jetzt kommt gerade die Frage, wie ist der Umfang von Seminarausarbeitung? Und wie die fragende Person schreibt, ja, das variiert. Ich kenne im Wesentlichen zwei verschiedene Formen. Das eine ist eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Da schreibt man meist 5 Seiten zweispaltig, aber mit dem Anspruch, den gesamten Inhalt komprimiert mit verwandten Arbeiten darzugeben, komplett darzustellen. Wer glaubt, dass wenig Seiten schreiben leichter ist als viele Seiten schreiben, der irrt sich, das merkt man dann sehr schnell. Und die andere Variante ist eine sozusagen normale Ausarbeitung, meistens einspaltig, Umfang wahrscheinlich 15 bis 25 Seiten, je nachdem, was der Betreuer will. Wenn ihr zu zweit den Vortrag macht, eventuell entsprechend mehr. Okay. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen gibt es ebenfalls. Der typische Klassiker in dem Bereich sind Sprachkurse. Bei den Sprachkursen müsst ihr besonders darauf achten, dass es da Anmeldefristen und spezielle Modalitäten gibt, die ich nicht im Detail kenne. Aber die haben nur eine bestimmte Kapazität und wenn die erstmal voll sind, dann kommt ihr vielleicht noch in eine Warteliste, ansonsten kommt ihr nicht rein. Das hängt natürlich auch stark vom Fach ab. Also ich vermute, dass zum Beispiel die Englischkurse völlig überlaufen sind meist. Und je exotischer oder seltener nachgefragt eine Sprache ist, desto größer ist wahrscheinlich die Chance, dort einen Platz zu kriegen. Macht das bitte nicht am Ende, gerade wenn ihr einen Sprachkurs bei fachübergreifend machen wollt. Es wäre blöd, wenn ihr extra ein Semester dranhängen müsst, bloß weil in dem Semester in keinen Sprachkurs reingekommen seid und nachher euch die 3 CP oder bis zu 6 CP fachübergreifende Lehrveranstaltung fehlen. Es gibt dort auch Angebote anderer Fachbereiche, um allgemein über den Tellerrand zu schauen, sowas wie Einführung in die BWL. Dort könnt ihr aber nicht machen, was ihr wollt, sondern ihr könnt nur machen, was in dem entsprechenden Katalog unter TUCAN zu finden ist. Die Basisfaustformel ist alles, was MINT betrifft, also Mathe, Ingenieurwissenschaften plus Informatik, Naturwissenschaften, Technik, ist nicht dabei. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen wie was steckt dahinter oder wissenschaftliches Arbeiten, die in die Forschung im Prinzip oder das wissenschaftliche Arbeiten einführen, die man machen kann, auch wenn sie vielleicht aus der Informatik angeboten werden. Aber in aller Regel sind es geistes-, sozial-, humanwissenschaftliche oder rechtswissenschaftlich-wirtschaftliche Themen, die dort insbesondere angeboten sind. So, wie wähle ich jetzt aus diesem großen Katalog sinnvoll aus? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste, einfachste Regel ist, ihr wählt einfach nach Interessen und Fähigkeiten. Also wenn ihr einen Großteil eurer Pflichtlehre hinter euch habt zum Beispiel, dann wisst ihr ja, was euch besonders gefallen hat und was nicht. Und wenn ihr beispielsweise die Mathevorlesung so überhaupt gar nicht gut gefunden habt und in der Robotik, also CER-Vorlesung, auch mit Mühe und Not irgendwie bestanden habt, ist vielleicht Robotik nicht für euch der optimale Bereich zur Vertiefung, dann wären vielleicht andere Bereiche sinnvoller. Ähnliches gilt natürlich für alle anderen Bereiche auch. Also wenn ihr Software Engineering abgrundtief gehasst habt, ist beispielsweise der Bereich wahrscheinlich auch nicht ideal. Genauso kann man das für alle anderen Bereiche ebenfalls machen. Zweite Regel ist, ein bisschen strategisch denken ist tatsächlich sinnvoll. Also ihr solltet nicht nach der sogenannten Balsa-Regel verfahren. Balsa-Regel heißt das dünnste Holz, also wo ich mit dem geringsten Aufwand am schnellsten die besten Noten bekomme. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, sondern es ist durchaus sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, was ihr später machen wollt. Das heißt einerseits, was wollt ihr später vielleicht beruflich machen, wenn ihr unbedingt in den Bereich autonome Autos zum Beispiel gehen wollt, wäre es vielleicht doch sinnvoll, auch mal in den Bereich Robotik reinzuschnuppern oder den Master autonome Systeme danach anzusteuern und analog entsprechend für andere Themen. Außerdem solltet ihr auch schon mal anfangen, euch Gedanken zu machen, welche Themenbereiche für die Bachelor-Thesis ihr vielleicht abdecken wollt. Da komme ich gleich nochmal separat drauf. Auch das ist eine Erwägung, die man bei Wahl der Wahlmöglichkeiten tatsächlich berücksichtigen sollte. Und gegebenenfalls, wenn ihr einen Folgemaster bei uns machen wollt, wäre es auch sinnvoll zu überlegen, welchen Master ihr machen wollt. Ihr könnt relativ einfach Sachen für den Master schon im Bachelor vorbereiten im Wahlbereich, euch mehr damit beschäftigen, das im Master nochmal weiter ausweiten und könnt aber gleichzeitig über den Wahlbereich im Bachelor rauskriegen, ob die Entscheidung, die ihr treffen wollt, zum Beispiel Master IT-Sicherheit, wirklich zu euren Interessen passt, indem ihr einfach im Bereich IT-Sicherheit schon mal eine weitere Vorlesung hört und feststellt, ob das wirklich für euch interessant ist und ihr gut drin seid und das auch wirklich machen wollt, damit es nicht nachher, nachdem ihr euch eingeschrieben habt, nach Bewerbung eine blöde Überraschung gibt. Was heißt Blick auf später? Im Prinzip gibt es mindestens mal zwei Extremfälle im Wahlbereich. Es gibt die Generalisten oder Universalgenies, die versuchen sehr in die Breite zu gehen. Das heißt, die decken mehr oder weniger jedes Thema irgendwie ab, schnuppern überall mal rein, jenseits der Pflichtveranstaltungen, die ihr ohnehin habt. Das heißt, die wählen zum Beispiel ihre Fachprüfungen generell so, dass sie in jedem Bereich nur eine machen. Die machen Studienleistungen in verschiedenen Bereichen und Themen. Die haben den Vorteil, dass sie nachher sehr, sehr breit aufgestellt sind, weil sie sich mit mehr Themen beschäftigt haben. Aber, das darf man nicht unterschätzen, es kann schwer werden, eine Bachelor-Thesis zu bekommen. Oder schwerer werden, eine Bachelor-Thesis zu bekommen, weil der Betreuer sagt, naja, ihnen fehlt es an Wissen in dem Bereich, den sie tatsächlich machen wollen. Also Beispiel, ihr wollt was über Sicherheit in Videokonferenzen beispielsweise machen, Sicherheitsaspekte mit Verschlüsselung und so weiter, habt aber nur die Computersystemsicherheit zum Thema Verschlüsselung gehört und habt nur die Knuffs-Vorlesung, also Computernetzwerk und verteilte Systeme belegt, zu Netzwerken und habt überhaupt nichts im Bereich Netzwerke oder Sicherheit ansonsten vertieft, dann wird im Zweifelsfall ein Betreuer sagen, na, das Wissen, was ihr habt, ist zu wenig, um so ein spezielles Thema anzugehen. Ihr hättet mindestens mal ein oder zwei Vorlesungen oder Praktika machen müssen bei uns in unserem Fachgebiet, um über das nötige Wissen zu verfügen. Wenn ihr so in die Thesis einsteigt, wird das Ergebnis nicht gut werden. Das Gegenstück davon ist sozusagen der Fachexperte, der versucht, möglichst alles in einen Bereich zu legen. Also der macht zum Beispiel IT-Sicherheit im Fokus, heißt die Fachprüfungen kommen in jedem Fall 9 CP aus IT-Sicherheit und dann noch irgendwie was dazu. Die Studienleistung, Seminar über IT-Sicherheit, Praktika über IT-Sicherheit, gut, die Sprachkurs hat jetzt nichts mit IT-Sicherheit wahrscheinlich groß zu tun. Vielleicht sogar alles beim gleichen Professor im gleichen Fachgebiet. Das hat den Vorteil, dass die Chance auf eine Arbeit oder eine Thesis in dem Bereich sehr hoch wird, hat aber unter Umständen den Nachteil, dass alle anderen wiederum weniger Interesse an einem haben, weil sie sagen, naja, sie haben sich da drüben vertieft, das ist kein K.O.-Kriterium, aber bei uns haben sie zu wenig Kenntnis. Es kam eben jetzt noch eine Frage rein, wie man einen Berater finden kann. Ich gehe, glaube ich, nachher nochmal auf die Bachelorarbeit ein, wenn nicht, sage ich nachher nochmal was dazu. Ich will das nicht unbedingt doppelt machen. Also gegebenenfalls mich gleich nochmal dran erinnern. Wichtig ist, dass ihr euch überlegt, was ihr wollt, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr wisst, was euer Ziel ist, wo ihr hin wollt, ist es auch deutlich einfacher, entsprechend die eigene Mischung zu finden zwischen dem extremen Generalist, möglichst nicht zweimal das gleiche Thema irgendwo haben, oder Fachexperte, was für euch richtig gut passt. Etwas platt gesagt, das Ziel ist das Ziel, nicht der Weg ist das Ziel. Es gibt verschiedene Ansätze, wie ihr den Bachelorabschluss im Wahlbereich erzielen könnt. Ihr könntet einfach sagen, ich hänge mich an meine Freunde dran. Was die machen, das ist optimal, genauso mache ich das auch. Das führt wahrscheinlich zu einem Ziel. Potenziell kriegt ihr den Abschluss, kriegt vielleicht auch eine gute Note. Aber ob das wirklich euer Ziel ist und zu euch am besten passt, bloß weil es für eure Freunde gut ist, ist zumindest fragbar. Der Balsa-Ansatz, also das einfachste zu erreichende Ziel, wie kriege ich am schnellsten CP? Ich höre mich um, auch ich sehe diese Fragen öfter. Wer kann mir eine möglichst einfache Prüfung empfehlen? Das sollte eigentlich nicht euer Ziel sein, zu sagen, wo kriege ich am schnellsten CP nachgeschmissen, ohne was zu lernen. Ihr kriegt dann zwar schneller einen Abschluss, habt vielleicht auch eine gute Note, aber euch fehlt potenziell die Kompetenz, die ihr vielleicht nachher braucht. Und das kann sich im Job dann nachher halt entsprechend auch rächen. Außerdem, wenn ihr die dünnsten Bretter bohrt, werdet ihr wahrscheinlich auch kein dickes Brett in der Thesis bekommen oder bohren können. Am besten aus meiner Sicht ist, dem eigenen Weg zu folgen. Das heißt, ihr überlegt euch, was euer Ziel ist, wo ihr eigentlich hin wollt. Und habt dann meistens auch, weil ihr wisst, welches Ziel ihr vor Augen habt und darauf hinarbeitet, eine bessere Motivation. Und wenn ich eine höhere Motivation habe, dann arbeite ich anders, dann lerne ich besser, weil ich weiß, wofür ich das tue und habe meistens auch bessere Noten. Ihr habt eventuell auch weniger Konkurrenz auf dem Weg, weil ihr nicht anderen hinterherlauft auf dem breiten Weg, sondern halt euren eigenen Weg entsprechend sucht. Wichtiges Problem dabei ist tatsächlich erstmal zu wissen, was ihr wollt. Ich merke das in der Fachstudienberatung regelmäßig, dass die Frage, was willst du denn, wo willst du denn hin, was willst du später vielleicht machen, eine Frage ist, die schwer zu beantworten ist und die wenigsten sich im Vorfeld stellen, aber es ist lohnenswert, das zu machen. Klassiker von Personalern in Firmen ist dazu die Frage, wo sehen sie sich in 5 Jahren? Also wenn ihr sie euch selber stellt, wäre das natürlich, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Einfach mal zu überlegen, wenn ihr jetzt im Wahlbereich seid, heißt das, dass ihr in 5 Jahren potenziell mit dem Studium inklusive Master auch fertig wärt. Und wenn ihr euch fragt, was will ich denn später tatsächlich machen? Will ich an der Uni bleiben und in die Forschung gehen? Will ich in die Forschung gehen in der Industrie? Will ich Programmentwickler werden oder was auch immer? Dann kann ich, wenn ich ein klares Ziel habe, auch leichter sagen, welche Schritte führen mich näher zu diesem Ziel und zu den Kompetenzen, die ich haben möchte. Das heißt also, vom Ziel aus denkend ist es meistens einfacher zu sagen, ob ein konkreter Weg, den ihr beschreiten könnt, auch wirklich genau zu diesem Ziel führen würde. Es gibt noch eine Sonderregel im Wahlbereich, die es im Pflichtbereich nicht gibt, aus gutem Grund, nämlich die Möglichkeit des Streichens von Veranstaltungen. Situation ist die, ihr habt ein Fach gewählt und das klang interessant und ihr stellt fest, irgendwie ist das nicht das Richtige, ich komme damit nicht klar, es interessiert mich doch nicht oder ich habe die Prüfung schon gemacht, habe sie nicht bestanden und ich sehe auch keine Chance, dass in der Kombination aus das Thema, der Prüfer, die Art der Prüfung und meine Motivation, dass überhaupt mal was wird, entweder mit Bestehen oder mit einer gescheiten Note. Im Gegensatz zum Pflichtbereich könnt ihr so ein Fach streichen lassen. Also könnt sagen, ich möchte dieses Fach nicht mit maximal 3 Versuchen bestehen und wenn ich es im 3. nicht bestehe, vielleicht noch mit Ergänzungsprüfung am Ende, dann werde ich exmatrikuliert. Dafür gilt die APB, die Allgemeinen Prüfungsbestimmung der TU Darmstadt, § 30.5, der regelt bei den Fachprüfungen, dass ihr einmalig pro Bereich, also einmal im Bereich IT-Sicherheit und einmal im Bereich Web-Wissensinformationsverarbeitung, einmal in Softwaresysteme und so weiter und so fort, einmal pro Bereich ein Modul entfernen lassen könnt vor dem angemeldeten Drittversuch. Also ihr könnt natürlich nicht beispielsweise sagen, ich habe gerade die Einführung in die Kryptographie geschrieben, im 3. Versuch, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin durchgefallen und jetzt lasse ich die streichen. Das ist zu spät, das geht da nicht mehr. Einmalig pro Bereich könnt ihr das machen. Das heißt auch, jetzt nicht in Tukan hergehen und sagen, oh, IT-Sicherheit gibt es viele interessante Sachen, ich wähle mal einfach alle 20 Module und melde die an. Weil spätestens, wenn ihr sie zur Prüfung anmeldet, habt ihr nachher nur eins, was ihr problemlos streichen könnt. Eine zweite Streichung ist in Sonderfällen möglich, da braucht ihr dann eine entsprechend gute Begründung. Ich sage gleich noch was dazu, wie diese Streichung erfolgt. Bei den Studienleistungen, fachübergreifenden Leistungen sind wir flexibler, da gilt § 30.6 der APB und das bedeutet, ihr dürft beliebig oft Module abwählen. Aber seid bitte nett zu den armen Damen im Studienbüro und kommt nicht auf die Idee zu sagen, ich buche jetzt einfach alle Module, die es gibt und schreibt danach eine Mail, bitte von diesen 50 Anmeldungen folgende 48 streichen. Dann macht ihr da unnötigen Mehraufwand und macht euch dort nicht gerade populär, vorsichtig gesagt. Wie kriegt man was gestrichen? Ihr macht ein formloses Schreiben, das muss allerdings ausgedruckt und unterschrieben sein und schickt das ans Studienbüro. Das sollte die üblichen Angaben enthalten, also Name, Anschrift und Matrikelnummer, damit ihr eindeutig identifiziert seid. Ein Text, der irgendwie sagt, hiermit beantrage ich die Streichung des Moduls, Name des Moduls, Modulnummer, also 20.00.47.11. Unterschrift unten nicht vergessen, dafür muss es ja ausgedruckt sein. Und normalerweise würdet ihr das im Studienbüro abgeben, persönlich einwerfen oder per Brief. Die Option gibt es momentan entsprechend nicht. Der Briefkasten wird, wenn überhaupt, höchstens einmal die Woche geleert. Das heißt, ihr scannt das Schreiben einfach ein oder macht ein Foto und schickt es als E-Mail. Soweit ich weiß, weil die Frage gerade reinkam, zählt ein Modul dann insbesondere als gewählt, wenn man die Prüfung angemeldet hat, beziehungsweise die Prüfung nicht bestanden hat. Das Studienbüro in Informatik, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ist ziemlich menschenfreundlich eigentlich. Das gibt es auch anders an der TU und relativ entgegenkommend. Soweit ich weiß, langt die reine Modulanmeldung nicht, damit ihr es abmelden müsst, also streichen müsst. Sondern meistens ist es, ihr habt eine Prüfung gemacht und wollt es jetzt loswerden, weil die Prüfung halt entsprechend nicht bestanden ist. Wichtig zu beachten, wenn ihr ein Fach gestrichen habt, dann ist das im Prinzip weg. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ach, ich wollte dieses Semester das Fach X machen, jetzt passt mir das dieses Semester nicht, ich lasse das streichen und ein Jahr später kommt ihr an und wollt es wieder anmelden. Das ist in TUCAN gesperrt. Ihr könnt das nicht erneut anmelden. Ihr könnt es nur erneut anmelden, wenn ihr mit dem Studienbüro redet und die Dame dort sagt, ja, in Gottes Namen, dann mache ich die Anmeldung wieder frei. Aber die Idee hinter dem Streichen ist zu sagen, das Ding werde ich garantiert in diesem Studiengang nicht mehr machen. Oder machen wollen, machen müssen. Und nicht, dass ich habe momentan keinen Bock drauf und später will ich es vielleicht doch machen. Also überlegt euch die Streichung genau. Einerseits. Und sagt nicht leichtfertig, ich melde mal einfach alles an oder ich lasse mal folgende Module alle sperren. Das könnte nachher sich als nachteilig erweisen. Das gilt übrigens analog auch im Master. Je nachdem, was für ein Master ihr bei uns macht. Es gibt Master, in denen einzelne Wahlbereiche nicht so extrem dick besetzt sind mit Veranstaltungen. Der IWS, also Internet- und webbasierte Systeme beispielsweise. Und wenn ihr da zu forsch Module streichen lasst, kann es sein, dass ihr nachher das Problem habt, dass ihr das eine verbliebene Modul jetzt halt unbedingt machen müsst, ob ihr wollt oder nicht, weil es sonst keine weitere Wahl mehr gibt. Das wäre etwas blöd. Es gibt einen Sonderfall, nämlich es gibt im Wahlbereich Module, die in einem der Folgemaster Pflichtveranstaltungen sind. Wir haben uns in der Informatik dafür entschieden, dass der Katalog des Bachelors im Wahlbereich identisch ist mit dem Wahlkatalog aus dem Master. Das heißt, alles, was man im Master machen kann, kann man schon im Bachelor machen, außer dass ihr ja maximal 12 bis 18 CP machen könnt. Also ihr könnt nur einen ganz, ganz kleinen Anteil im Bachelor einbringen, aber es gibt kein Mastermodul, was nur im Master machbar ist. Jetzt gibt es aber die Situation, dass es Fächer gibt, wie zum Beispiel im Master IT-Sicherheit, die Pflichtveranstaltungen haben. Also dort müsst ihr Einführung in die Kryptographie, IT-Sicherheit und Embedded System Security als Pflichtveranstaltung belegen. Im normalen Master gibt es übrigens keine Pflichtveranstaltung. Jetzt kann das Problem entstehen, dass ihr ausgerechnet die Einführung in die Kryptographie oder die IT-Sicherheit bereits belegt habt, im Bachelor als Wahlveranstaltung. Also was passiert denn dann? Ihr könntet den Master IT-Sicherheit an sich ja nicht studieren, weil ihr die Pflicht nicht erneut erbringen dürft. Ja, da sind wir natürlich kulant und sagen sinnvollerweise, wenn ihr Pflichtveranstaltung des Masters schon im Bachelor gemacht habt, können wir euch leider nicht doppelt die CP geben, Nachteil, aber dann wird diese Pflicht gestrichen und ihr meldet euch und ersetzt sie durch eine andere Veranstaltung gleichen Umfangs. Also ihr hört dann statt Einführung in die Kryptographie als Beispiel einfach ein anderes IT-Sicherheitsfach im Master IT-Sicherheit im gleichen Umfang und damit ist dann das als erbracht im Prinzip an der Stelle abgehakt. Ihr habt dann halt mehr IT-Sicherheit-CP gemacht mit Bachelor und Master zusammen, als wenn ihr nur den Master IT-Sicherheit gemacht hättet. Aber ihr könnt den Master IT-Sicherheit studieren, analog bei den anderen Mastern, sofern sie Pflichtveranstaltungen haben. Wichtig zu beachten ist auch noch, dass der gesamte Wahlbereich in die Abschlussnote dreifach gewichtet eingeht. Das könnt ihr dem Studien- und Prüfungsplan entnehmen, wenn ihr ganz genau schaut. Ich habe ihn hier gerade nebenan auf. Dort gibt es eine Spalte bei Prüfungsleistung, die nennt sich Gewichtung. Und da steht größtenteils gar nichts drin. Aber zum Beispiel beim Bachelorpraktikum steht da auf einmal eine 27. Und die 27 heißt eben, dieses Fach hat nicht 9 CP, sondern wird mit einer Gewichtung von 27 CP, also Faktor 3, in die Endnote eingerechnet. Also das Bachelorpraktikum alleine mit seinen 27 CP ist ungefähr so viel wie FOP, A und D und Mathe 1 mit 10 plus 10 plus 9 für die Endnote. Hintergrund des Ganzen ist, wir wissen natürlich, dass es im Pflichtbereich Veranstaltungen gibt, die nicht jedem gleichermaßen schmecken, dass es da auch durchaus anspruchsvolle Veranstaltungen gibt. Und andererseits, ihr im Wahlbereich eher das macht, was euch interessiert und wo euer Herz verschlägt und damit dort auch bessere Noten bekommt. Und durch diese Dreifachgewichtung ist einfach sichergestellt, dass an der Stelle, wo ihr ohnehin wahrscheinlich die besten Noten bekommt, im Wahlbereich eure möglichst gute Wahl belohnt wird und damit auch vielleicht nicht optimale Noten aus dem Pflichtbereich problemlos ausgeglichen werden können. Rein schematisch, TUCAN ist etwas komplex und funktioniert nicht exakt so, aber rein schematisch. Nehmen wir mal an, ihr habt die Mathe 1 bestanden mit 9 CP, Umfang mit einer 4.0. Das ist nicht unbedingt ein Grund für Traurigkeit. Viele würden sagen, ich bin ganz froh, wenn ich die Mathe 1 mit einer 4.0 überhaupt bestanden habe und hinter mir habe. Jetzt macht ihr ein kleines Seminar mit 3 CP und macht dort eine 1.0. Das Seminar ist aber eine Leistung im Wahlbereich, wird also dreifach gewichtet. Wenn ich jetzt also vereinfacht die Note berechne, hätte ich 9 CP mit einer 4.0, die Mathe 1, und 3 CP mit einer 1.0 mal 3, also ebenfalls 9 CP mit einer 1.0, sodass ich insgesamt im Prinzip mit dem Seminar meine Mathe 1-Note schon mehr oder weniger ausgleiche. Wie gesagt, exakt so wird nicht gerechnet, aber vom Konzept her, denke ich, ist es klar geworden. Sonderfall sind dabei nochmal BP und Bachelor Thesis. Das sind beides sehr, sehr dicke Brocken. Das BP mit seinen 9 CP geht also mit 27 CP in die Gesamtbewertung ein. Und die Bachelor Thesis mit 12 CP geht ebenfalls dreifach gewichtet mit 36 CP gewichtet ein. Das heißt, wenn ihr eine wirklich gute Bachelor Thesis macht, ist schon mal im Prinzip die FOP, die A und D, die Mathe 1 und die Mathe 2 mit zusammen 38 CP gerade mal genauso viel wert wie die Bachelor-Thesis für eure Abschlussnote. Das relativiert einiges, was man im Pflichtbereich vielleicht an Noten hat. Und das heißt auch, wenn ihr erstmal im Wahlbereich seid, wird tendenziell die Endnote jedes Semester eher besser, weil die vielleicht nicht so optimalen Noten aus dem Pflichtbereich jedes Semester durch bessere Noten im Wahlbereich bei dreifacher Gewichtung etwas nach oben gezogen. So, ich nähere mich dem Ende. Teilzeitstudium wollte ich nochmal darauf hinweisen, weil das viele unserer Studenten prinzipiell betreffen würde, aber die meisten es nicht kennen. Hat mit Nebenfach bzw. mit Wahlbereich eigentlich nichts zu tun. Ich erwähne es trotzdem extra. Teilzeitstudium kann man beantragen, wenn man mindestens 14 Stunden die Woche arbeitet und einen entsprechenden Arbeitsvertrag hat oder zum Beispiel Angehörige pflegt oder Kinderbetreuung von U18-Jährigen, also eigene Kindererziehung, im Prinzip betreibt. Die URL ist hier angegeben, Teilzeitstudium TU Darmstadt. Ein Fallstrick dabei ist, Teilzeitstudium könnt ihr nur beantragen im letzten Monat des laufenden Semesters und im ersten Monat des Folgesemesters, also vom 1. März bis 30.04. Das gilt dann immer für ein Jahr. Auswirkungen und so weiter seht ihr im Prinzip auf der Webseite des Teilzeitstudiums. Hauptauswirkungen sind, das Semester wird langsamer gezählt, ein Jahr im Teilzeitstudium wird als ein Fachsemester gezählt. Und wenn ihr Teilzeitstatus habt, bevor ihr eure Thesis anmeldet, wird die Frist für die Thesis-Erbringung verdoppelt. Also statt 6 Monate habt ihr 12 Monate Zeit, die Thesis anzufertigen, die ihr potenziell auch braucht, wenn ihr wirklich nur die Hälfte der Woche überhaupt was fürs Studium tun könnt, weil ihr halt so viel arbeitet. Anderes Thema ist der Nachteilsausgleich, in den APB angerissen, aber nicht wirklich echt festgelegt. Wenn ihr eine lang andauernde oder ständige Beeinträchtigung habt oder jemand im Bekanntenkreis das habt, dann gibt es entsprechende Ausgleichsoptionen, beispielsweise Prüfungszeitverlängerung. Voraussetzung ist regelmäßig, dass ihr erstens mit uns redet, Tim Neubacher, Beratung@Informatik, kontaktiert und zweitens ein ärztliches Attest oder von einem Psychologen vorlegt, was auch möglichst konkrete Empfehlungen enthält. Also zum Beispiel, wenn ihr LRS habt, also Lese-Rechtschreibschwäche, und es deshalb Schwierigkeiten habt, längere Texte gut zu erfassen, beispielsweise. Oder Rheuma, Gicht oder Ähnliches und daher nicht so gut lange schreiben können, gibt es Möglichkeiten, das auszugleichen. Aber das muss ein Arzt erstens bescheinigen, dass ihr sowas habt und zweitens empfehlen, was man zum Ausgleich tun könnte. Also es steht uns nicht zu, wir sind keine Mediziner, zu sagen, Student X hat Gicht, also wird die Prüfungszeit um 30% verlängert. Das bringt bei einer schriftlichen Prüfung unter Umständen gar nichts, weil ich nach einer Stunde mit Gicht vielleicht gar nicht mehr einen Stift halten kann. Das muss also konkrete Empfehlungen möglichst enthalten. Ganz generell, die erste Anlaufstelle, meine Empfehlung, Eigenlob stinkt. Das müffelt hier gerade ein bisschen. Der Moodle-Kurs Fachstudienberatung Bachelor Informatik, URL ist hier angegeben. Da sind schon relativ viele Fragen adressiert. Die Folien sind dort auch hochgeladen. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da immer reinschauen. Ich bin auch froh, wenn ich Anregungen bekomme, welche Themen mal angesprochen werden sollten, dass ich weitere Inhalte entsprechend dort einstellen kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Unklarheiten oder in so einer Situation seid mit, man sagt, dass es so und so wäre oder ich habe irgendwo gehört, aber ich bin mir nicht wirklich sicher oder auch konkrete Probleme habt, dann redet bitte mit uns. Also es gibt genügend Fälle, die unvorhersehbar eintreffen. Trauerfälle kurz vor einer Prüfung beispielsweise hatte ich jetzt kürzlich eine Diskussion. Redet mit uns, kommt möglichst früh auf uns zu, das verfolgt alles vertraulich, was ihr uns sagt, aber wir haben potenziell die Möglichkeit, euch Alternativen aufzuzeigen oder Lösungen anzubieten, bevor Fakten geschaffen sind. Also wenn ihr euch innerhalb der 7 Tage vor der Prüfung nicht in der Lage seht, zum Beispiel durch einen Trauerfall an der Prüfung teilzunehmen, aber auch nicht wisst, wie ihr eine Krankschreibung oder ähnliche Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung bekommen könnt oder was ihr machen sollt, redet bitte mit uns, bevor die Prüfung ist. Wenn ihr an der Prüfung teilgenommen habt, können wir euch entsprechend nicht mehr so viel helfen. Auch hier beratung@informatik.tu-darmstadt.de und in dem Moodle-Kurs steht auch ein bisschen was. Ich habe zwar eine offene Sprechstunde, aber die entfällt jetzt Corona-bedingt naheliegenderweise. Ihr könnt aber auch jederzeit im Moodle-Kurs einfach mit ungefähr 2 Klicks einen Termin bei mir buchen. Dort gebt ihr dann einfach an, als Kommentar, nachdem ihr einen Termin ausgesucht habt, um welches Thema soll es gehen und eure Skype-ID und dann werde ich euch zu dem Termin oder vielleicht ein paar Minuten vorher oder nachher per Skype kontaktieren, damit ihr eure Fragen loswerden könnt, wir das alles vertraulich entsprechend besprechen können. Generell, ich freue mich über jeden Kontakt, den ich habe zu unseren Studenten. Wenn ich was nicht beantworten kann oder es bessere Ansprechpartner gibt, werdet ihr gegebenenfalls weiterverwiesen. Auch hier ist es aber so, ähnlich wie bei Nachteilsausgleich und Teilzeit, es gibt viele Angebote an der TU, die ihr unter Umständen gar nicht kennt. So, jetzt sehe ich die Frage über die Bachelor-Thesis. Gehe ich gleich drauf ein, die kommen dann doch nicht auf den Folien. Ich stehe jetzt gern für alle Fragen zur Verfügung. Das mit dem Plenum und Fragen vorne vertraulich stellen hat sich erledigt. Das heißt, es wäre gut, wenn ihr entweder den Chat nutzt oder Handheben anklickt, damit ich euch der Reihe nach dann freischalten kann mit dem Mikrofon. Achtet darauf, dass euer Mikrofon aktiv ist natürlich, sonst hilft das Freischalten auch nichts. Ihr könnt Fragen jederzeit auch im Moodle-Kurs anonym einreichen, wenn ihr anonym anklickt oder persönlich. Bitte gebt ein kurzes Hashtag davor, damit ich weiß, nicht wer es ist, aber dass zum Beispiel Hashtag Grinsebär folgende Frage habe, damit ich beim Antworten sagen kann, @Grinsebär, wende dich an Sabine Haschka oder ähnliches. Ich werde das aber nicht jetzt während der Live-Sitzung verfolgen können, weil das ein bisschen zu viel dann wird. Und in dem Moodle-Kurs könnt ihr auch direkt einen Termin buchen unter der URL. Das findet ihr auch dort direkt als Terminplaner. Wenn keine Termine mehr da sein sollte, sagt einfach Bescheid. Dann lege ich neue Termine an und gebt bitte im Kommentar an, worum es geht und eure Skype-ID. So, bevor jetzt alle Fragen reinkommen können, gehe ich nochmal auf die eine vorhin gestellte Frage ein. Wann und wie kann man einen Berater finden für die Thesis? Oder fragen, was gefordert wird, was man an Wissen haben sollte. Ja, das ist eine schwierige Frage. Sie ist nicht blöd, aber sie ist schwierig und sie ist momentan in Corona-Zeiten noch schwieriger, als sie es ohnehin schon ist. Also, klassischerweise würde man sagen, schau dir alle Webseiten an, das geht momentan auch, was an Themen angeboten werden. Da steht immer dabei, wer der Betreuer ist, schreib den mal an, ob die Arbeit oder was Vergleichbares verfügbar ist und komm auf die Art mit dem in Kontakt. Zusätzlich lauf dir die Hackenwund durchs gesamte Informatikgebäude, schau dir die Aushänge an. Da hängen Themen aus, die es nicht online gibt, teilweise. Manche Fachgebiete sind so gut, dass sie Aushänge und Webseite parallel haben. Es gibt auch Fachgebiete, da ist alles nur online oder nur auf Papier. Diese Option existiert aber momentan nicht, weil das, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, für Nichtbedienstete, also auch für Studenten, die Gebäude der Informatik und der Rest TU momentan gesperrt sind. Also ihr kommt nicht in die Informatik rein. Das heißt, ihr müsst im Prinzip den Online-Weg gehen oder ihr müsstet schauen, welche Themen euch interessieren, welchen Hintergrund ihr habt und wer in der Forschung in dem Bereich tätig ist, welche Fachgebiete sind dort beispielsweise vertreten, welche Mitarbeiter machen welche Themen und die entsprechend zu kontaktieren. Und dann würde ich tatsächlich relativ offen fragen, welche Voraussetzungen gibt es denn für dieses Thema? Also welche Veranstaltungen sollte man vorher hören, welches Praktikum sollte man vorher machen, um dieses Thema sinnvoll bearbeiten zu können beispielsweise. Es ist auch sinnvoll, oder nein, es ist wichtig zunächst mal zu wissen, die Bachelor-Thesis dauert ein halbes Jahr ab dem Tag der Themenvergabe. Das kann jeder beliebige Arbeitstag sein. Die hat also nichts mit dem Semester zu tun. Wenn ihr im Wintersemester, nächstes Wintersemester, eine Bachelor-Thesis machen wollt, solltet ihr nicht zum 1. Oktober anfangen zu suchen, sondern solltet schon im Vorfeld schauen, welche Themen euch interessieren, welche Angebote es gibt, die Leute kontaktieren. Manche antworten sehr schnell, manche antworten 3 Wochen lang gar nicht. Und dann Kontakte entsprechend aufbauen und Sachen sichten. Das braucht einigen Vorlauf. So, wenn ihr Fragen habt, dann bitte einmal im Chat melden. Oder wenn ihr per Mikro stellen wollt, über Raise Hands in der Teilnehmerliste, damit ich euch freischalten kann.
Das?
Ja.
Okay. Und zwar, ich hatte schon eine Frage gestellt in diesem Fragenforum da und da nochmal zu konkretisieren. Bei der Frage ging es darum, wenn man halt sozusagen den Bachelor zum Beispiel hier macht und den Master an einer anderen Uni, wie das dann halt mit Modulen ist, die dann sozusagen bei uns nicht mehr im Master gewählt werden könnten. Und da war ja die Antwort, dass da vermutlich an den meisten Unis, dass es genauso ist wie bei uns, dass man halt dasselbe Modul natürlich nicht zweimal belegen kann. Und da wollte ich gerade konkretisieren, und zwar sagen wir, ich belege, keine Ahnung, hier Einführung in die Kryptographie. Und eine andere Uni, wo ich dann eventuell einen Master machen würde, hätte auch eine Einführung in die Kryptographie mit einem leicht abgeänderten Curriculum. Wie würde das dann dort funktionieren? Also könnte ich das dann auch nicht belegen, weil es sich sozusagen teilweise überschneidet, weil es halt jeweils eine Einführung in die Kryptographie ist? Oder könnte ich das dann belegen, weil es ja eigentlich nicht das gleiche Modul ist?
Das Problem ist, das ist die Entscheidung der anderen Uni.
Okay.
Also bei uns zunächst mal jetzt, wenn du intern bleibst, gilt die Devise, dass du nicht eine Leistung nicht im Master anerkannt werden darf, die im zugrunde liegenden Bachelor bereits eingebracht wurde. Mhm. weil sonst hättest du im Prinzip ja die gleiche Veranstaltung doppelt gezählt bekommen. Das könnten andere Unis auch so machen, oder aber sie könnten halt sagen, na ja, die Darmstädter Kryptographie, was wissen wir so genau, was die machen? Unsere ist eh wahrscheinlich ein bisschen anders. Natürlich darfst du die machen. Die wird für dich wahrscheinlich sehr einfach sein, weil du 80% kennst. Das hängt aber davon ab, von welcher Uni und welchem Sachbearbeiter du redest. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich denke, wir wären tendenziell eher tolerant und würden sagen, na gut, wenn du die Kryptographie schon von der HDA mitbringst, könnte sie entweder anerkannt werden, wenn du dich als HDA-Student hier auf dem Master IT-Sicherheit bewirbst, oder du könntest sie halt, weil unsere doch ein bisschen anders ist, problemlos erneut machen. Aber wie strikt das andere Unis sehen, weiß ich leider nicht.
Okay, danke. Ja, bitte.
So, eben kam auch per Chat noch ein Tipp an, den will ich einfach für dieses Recording auch nochmal sagen. Fürs Finden von Bachelorarbeiten, sobald es möglich wieder ist, einfach im Anschluss von Seminaren oder Praktika mit den Betreuern mal zu reden. Also die Betreuer oder die Doktoranden, Professoren, je nachdem, wer da ist, das ist auch ein guter Tipp. Also wenn ihr jetzt einen Abschlussvortrag in einem Seminar gehalten habt, was euch echt gut gefallen habt und wo ihr auch ganz gut wart, ist das eine gute Gelegenheit, wenn euch das Thema so sehr interessiert, die Betreuer zu fragen, habt ihr auch Bachelorarbeiten in dem Bereich? Egal, ob ihr die sofort anfangen wollt oder später. Die Leute haben schon einen Eindruck von euch, wissen, was ihr könnt, haben hoffentlich einen positiven Eindruck natürlich. Und es ist allemal einfacher, auch einen Betreuer zu finden, wenn man sich persönlich kennt oder auch persönlich gegenübersteht, was sonst momentan halt schwer ist. Oder wenn ich zum Beispiel gerade eure Praktikumsnote in Moodle oder Toucan eingetragen habe und ich habe eine 1.0 bei mir im Praktikum bekommen und kommt dann mit, oh, danke für die Note und ich fand das so interessant. Gibt es da auch eine Möglichkeit, eine Thesis in dem Bereich zu machen? Ist die Chance, dass der Betreuer Ja sagt, deutlich größer, als wenn ihr einfach von außen kommt und sagt, habt ihr irgendein Thema, was interessant ist. Weitere Fragen? Okay, also es kamen zwei Fragen an. Bei der ersten Frage muss ich ein Stück weit passen. Das SE-Praktikum wären ein 9-CP-Bachelor-Praktikum und 3 weitere CP. Ob es stimmt, dass die ein Seminar sind, also als Seminar zählt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne das SE-Praktikum nicht näher. Ich weiß nicht, wie das genau aufgebaut ist. Das sollte aber hoffentlich irgendwo im Vorlesungsverzeichnis entsprechend stehen. Also da kann ich leider nichts Sinnvolles zu sagen. Und die andere Frage, gibt es eine Gesamtübersicht, welche Seminare, Praktika und so weiter pro Schwerpunkt angeboten werden oder ändert sich das schnell? Es gibt im Prinzip die Übersicht, wenn ihr auf den Webseiten schaut, im Modulhandbuch. Entschuldigung. Da sollten alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Modulhandbuchs noch aktive Module drin sein. Das Dumme ist, daraus kann man nicht unbedingt schließen, wann die angeboten werden, Sommer oder Winter. Und ob sie vielleicht schon seit 2 Jahren nicht mehr angeboten werden und auch nicht mehr angeboten werden in naher Zukunft. Ansonsten könnt ihr nur über das Vorlesungsverzeichnis beispielsweise gehen und da entsprechend schauen bei Seminaren Praktika, was angeboten wird. Ach ja, bei der Gelegenheit, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ich habe keinen Studentenzugang zu Toucan, müsst ihr erst in Toucan die Schwerpunkte, die ihr machen wollt, festlegen, also sozusagen Robotik und IT-Sicherheit buchen, in irgendeiner Weise anmelden, bevor ihr dort Veranstaltungen tatsächlich auch buchen könnt. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr Prüfungen anmelden wollt, dass im Wahlbereich irgendwie anscheinend nichts gibt. Das liegt dann daran, dass ihr noch nicht gesagt habt, ich möchte in diesem Bereich tatsächlich etwas machen. Weitere Fragen?
Noch mal kurz eine Frage. Also ich habe ein Modul angemeldet, was im Vorlesungsverzeichnis in einem anderen Fachbereich, also in dieser Gruppe da eingetragen ist, als im Modulhandbuch und bei der Anmeldung auch noch in einem anderen Fachbereich ist. Also es wäre jetzt konkret ein
Fall. Was heißt Fachbereich?
Also diese Überteile, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber diese Fachgebiete, genau, Fachgebiete.
Also Schwerpunkt, nicht Fachbereich genau, wie E-Technik, sondern...
Ja, genau, Schwerpunkt. Mhm. Also das ist, ich glaube, das war statistisches maschinelles Lernen. Das
okay.
war im Modulhandbuch unter Visual Computing, bei der Anmeldung auch unter Visual Computing und im Vorlesungsverzeichnis unter diesem Web-Wissens-Informationsverarbeitungsfachbereich. Ist das ein Fehler oder ist da irgendwie, keine Ahnung, ist es normal?
Melde dich da am besten mal beim Studienbüro.
Okay.
Also das Problem ist, soweit ich das weiß, das statistische maschinelle Lernen, das hieß früher vor einigen Jahren noch anders, hatte damals einen Professor gemacht, der schon seit x Jahren nicht mehr an der TU ist, der aber für den Bereich Visual Computing zuständig war. Und deshalb ist das Modul in seinem Bereich gelandet, weil er es ja selber angemeldet hat. Es gehört aber von der Logik her in jedem Fall in den Webwissens- und Informationsbereich. Das Problem ist, wenn das jetzt bei dir von Visual Computing in Webwissen und Informationsverarbeitung reinwandert, könnte es sein, dass du dann dort zu viele CP hast, wenn du noch was anderes in dem Bereich machst und nicht mehr alles anerkennt wird. Deshalb meine Empfehlung, red mal, also schreib das Studienbüro an und sag, so und so ist die Situation und wie wird am besten jetzt vorgegangen. Dann dürfte Frau Haschka sich mittelbar bei dir melden per E-Mail und sagen, wie man es machen kann.
Dankeschön.
Bitte. Weitere Fragen? Also es gab eben noch im Chat die Info, ich sage das nur, ihr könnt den Chat runterladen, soweit ich weiß, aber sobald die Session vorbei ist, ist er weg und kommt auch nicht ins Recording. Unter Tukan, Veranstaltung und dann meine Wahlbereiche bei Fächer wählen, könnt ihr die Bereiche auswählen, die euch interessieren. Das war das, was ich vorhin sagte, mit erst den Schwerpunkten festlegen. Genau, da kommt jetzt auch gerade die Frage rein, ob man die gewählten Schwerpunkte im Nachhinein noch ändern kann, bevor man Module drin anmeldet. Auch hier, das geht dann nur über das Studienbüro. Also wenn ihr den Bereich Robotik als Bereich festlegt, den ihr machen wollt, dann ist der in eurem Leistungsspiegel als offen markiert, weil er noch keine Leistung erbracht hat und bleibt auch offen, solange dort nicht wenigstens eine Sache erfolgreich bestanden hat. Es ist aber natürlich so, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, bis auf die Bachelorarbeit mit allem fertig seid, und da ist noch der Bereich Robotik offen, obwohl ihr im Wahlbereich alles erbracht habt, dann redet man halt kurz mit dem Studienbüro und dann sagt das Studienbüro, okay, wir können den schließen, aber soweit ich weiß, könnt ihr ihn selber nicht schließen. Deshalb auch vorher meine Empfehlung, nicht als einfach sagen, ich melde alle Bereiche an, sondern überlegt euch, was eure Interessen sind und öffnet die Bereiche, also wählt die Bereiche an als Schwerpunkt, die für euch von Interesse sind und lasst die, wo ihr sagt, da will ich ohnehin nichts machen, weg. Ich würde auch erst über das Vorlesungsverzeichnis schauen, was für Veranstaltungen es da gibt, ob da überhaupt was dabei ist, also sowohl laufendes Semester als auch vorheriges Semester, was von Interesse ist und das Sinn macht, das anzumelden. So, nächste Frage. Ich muss erstmal lesen. Also generell ist die Frage mit Vorziehen von Masterleistung. Also bei uns ist es generell völlig unabhängig von Corona. Zunächst mal so, dass wir wissen, dass gerade mit der Bachelor-Thesis oder mit dem Melden von Einzelnoten es schon mal schwierig ist, rechtzeitig in den Master wechseln zu können und den Bachelor abzuschließen. Also ihr müsst zum Beispiel eure Bachelorarbeit, um zum Wintersemester in den Master zu kommen, muss die Bachelorarbeit bis 30.10. vollständig fertig sein. Also abgegeben und Vortrag gehalten und vom Betreuer bescheinigt, dass bestanden ist. Wenn ihr das nicht ganz schafft und erst am 3. November abgebt, hättet ihr die Situation, ihr habt den Bachelor fertig, alle 180 CP, könnt aber nicht in den Master, weil ihr zu spät seid und habt das ganze Wintersemester nichts zu tun, was natürlich blöd wäre. Deshalb bieten wir euch generell die Möglichkeit, bis zu 30 CP aus dem Master vorzuziehen. Die werden in Tukan über vorgezogene Masterleistungen, müsste es dort heißen, angemeldet. Und sobald ihr in den Master wechselt, werden die dort erbrachten Leistungen einfach entsprechend umgehängt als erbrachte Masterleistung. Das heißt, ihr könnt ein ganzes Semester, 30 CP, vorziehen und das wandert entsprechend rüber. Was nicht geht, ist, wenn ihr jetzt 12 CP IT-Sicherheit gemacht habt und 9 davon in den Bachelorabschluss zählen, dass die drei, die abgeschnitten werden, irgendwie in den Master IT-Sicherheit eingerechnet werden. Also diese drei CP, die werden dann wirklich einfach weg. Und über diese vorgezogene Leistung könnte man natürlich sagen, ich mache 9 CP IT-Sicherheit oder ich mache 6 CP IT-Sicherheit und mache eine weitere IT-Sicherheitsvorlesung als vorgezogene Masterleistung, die mir dann angerechnet wird, wenn ich in den Master wechsle, egal welcher Master das ist. Voraussetzung, sie gehört zu dem entsprechenden Master. Die andere Frage war, wenn man angemeldete Module noch nicht zur Prüfung angemeldet hat und abmeldet, dann sollte das noch nicht als Streichen zählen. Das ist nach meinem Wissen so, ja. Also das Streichen bezieht sich meines Wissens nach im Wesentlichen auf Module, die ihr zur Prüfung angemeldet habt, Prüfung angetreten habt oder nicht erschienen seid und entsprechend nicht bestanden habt. Weitere Fragen? Okay, da kommt die nächste. Es gibt im Master teilweise, je nachdem welcher Master ist, auch fachübergreifende Veranstaltungen. Ich habe jetzt nicht auswendig im Blick, weil ich für den Bachelor zuständig bin, inwieweit ihr Sprachkurse im Master machen könnt. Da müsstet ihr bitte in der entsprechenden Masterordnung schauen, zumal das Problem ist, dass der Master Informatik und die 5 Spezialmaster relativ unterschiedlich sind. Also auf die Frage kann ich jetzt nicht ganz so perfekt antworten an der Stelle. Vorgezogene Masterleistung, wenn ihr die Uni wechselt. Also erstens ist es natürlich generell eine schlechte Idee, für den Master woanders hinzugehen als an die TU. Ich werde für diese Aussage bezahlt. Aber unabhängig davon, Spaß beiseite, wenn ihr mehr gemacht habt, als im Bachelor nötig ist und zusätzliche Leistung im Master, für den Master schon erbracht habt und wechselt an eine andere Uni, ist es Entscheidung der Uni, inwieweit sie diese Leistungen, die bescheinigbar sind, anerkennt oder nicht. Also normalerweise würde ich hoffen, dass sobald ihr einen Leistungsspiegel habt, aus dem hervorgeht, dass ihr die Leistung belegt und erbracht habt, das auch anerkannt wird. Wichtig ist in dem Kontext aber, es gibt 2 verschiedene Arten von zusätzlichen Leistungen, die nicht in euren Bachelor zählen. Zusätzliche Leistung, so heißt das, soweit ich weiß, auch in TUCAM, sind Sachen, die ihr just for fun macht. Die gehen nicht in den Bachelor und die gehen auch nicht in den Master ein. Vorgezogene Masterleistungen sind Leistungen, die ihr bringt, um CP und eine Note zu kriegen, die dann im Master angerechnet werden. Also alles, was ihr als zusätzliche Leistung macht, geht erstmal nicht in den Master ein. Könnt ihr in den Master oder auch an andere Unis höchstens rüber retten mit guter Überzeugungsarbeit im entsprechenden Studienbüro, dass ihr das eigentlich ja als vorgezogene Masterleistung haben wolltet oder das unbedingt braucht oder was auch immer, aber da gibt es erst recht keine Garantie, dass das erfolgt. Also achtet bitte drauf zwischen zusätzlichen Leistungen, just for fun, und vorgezogenen Masterleistungen für später zur Anrechnung sauber zu unterscheiden in der Anmeldung. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich jetzt kurz vor 12 die Sitzung beschließen. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Dann danke ich euch allen fürs Einschalten und fürs Zuhören und wünsche euch euch und euren Familien gute Gesundheit und auch einen guten Start in das Sommersemester. Wird bestimmt ein bisschen spannend, dieses Sommersemester. Und ich freue mich, wenn ich euch endlich auch mal wieder persönlich sehen kann. Das Video gibt es dann im Laufe des Tages. Danke für die ganzen Applauszeichen und sonstiges Lob. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns auch mal wieder persönlich sehen können. Macht's gut. Tschüss.